Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand jetzt.
Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Barcas Totalschaden. Koeman ist die ärmste Sau Kataloniens.
Jetzt auch noch Katar. Die Formel 1 wirft jegliche Hemmungen über Bord.
Zweitliga-Torrekord. Schatzschneider drückt Terodde die Daumen, hat aber einen Wunsch.
Umzug ab 2023. Warum die HBL das Final Four von Hamburg nach Köln verlegt?
Das sind am heutigen Freitag die Themen, die Stand jetzt um 7.07 Uhr das Zeug zum Tagesgespräch haben. Dazu gibt es natürlich Top und Flop und ein Ereignis des heutigen Tages in der Sportgeschichte. Und da geht es um Historisches von Steffi Graf.
Und dazu begrüßen wir euch herzlich. Guten Morgen, hier ist Stand jetzt, der erste Sportpodcast des Tages. Viel los, viel drin in Stand jetzt mit Unterstützung des Sportinformationsdienstes SID. Ich bin Andreas Wurm.
Und ich bin Malte Asmus. Herzlich willkommen auch von mir zur, ja, vielleicht letzten Sendung, in der wir über Ronald Koeman als amtierender Trainer vom FC Barcelona sprechen werden.
Ja, denn dass dessen Tage im Amt gezählt sind, davon haben wir gestern ja schon berichtet. Und das ist auch das, was man ja nach dem Totalschaden gegen Benfica auch in den spanischen Medien liest und hört. Totalschaden ist übrigens ein Zitat aus der Massa.
Das Duell gegen Atletico ist damit schon zum Schicksalsspiel von Koeman erklärt worden und diverse Nachfolger werden ja auch schon gehandelt.
Ja, sagen die Zeitungen, aber so einfach dürfte das nicht werden, klar. Also ich meine, würde es sich nicht um eine sportliche Krise handeln, würden sich sicher Kandidaten finden, die mit Kusshand bei Barca anheuern würden. Aber finanziell sieht es ja auch nicht gerade rosig aus beim FC Barcelona.
Nee, und nicht gerade rosig, das ist jetzt auch noch leicht untertrieben. Über eine Milliarde Euro Schulden haben die. Messi konnte nicht gehalten werden. Deswegen die Gehaltsobergrenze, die Liga für Barca gesetzt hatte, die wird jetzt ohnehin schon nicht mehr eingehalten. Da drohen jetzt auch noch Strafzahlungen oder vielleicht sogar Punktabzüge für die nächste Saison und Spielraum für richtige Verstärkung ist da natürlich auch keine da.
Ja, und zudem wird Koeman sicher eine saftige Abfindung kassieren. Das reduziert den Spielraum dann ja noch mehr. Und der neue Coach, der kommt ja auch nicht zum Nulltarif. Egal ob Clublegende Xavi, Belgiens Nationaltrainer Roberto Martinez oder Andrea Pirlo oder Joachim Löw, die werden alle gehandelt, aber die halten natürlich alle auch die Hand auf.
Ja, schon auch Geld haben, ne, wollen, ne?
Ja, jo.
Vielleicht sollte Barca.
Espresso.
Ja, Espresso. Ja, der kriegt er da bestimmt irgendwo. Das sollte nicht das Problem sein. Aber naja, gut, und der ist ja auch mit Krisenmannschaften durchaus den Umgang jetzt gewohnt. Aber vielleicht sollte Barca angesichts der schwierigen Lage vielleicht auch die Ansprüche ein bisschen zurückschrauben. Also sie sind ja nicht mehr das glorreiche Barca von vor ein paar Jahren. Das haben wir auch schon nach dem 2:8 gegen Bayern da vor etwas mehr als einem Jahr gesehen. Also seit Messis Abgang sowieso, kommt ja nochmal dazu, sind sie noch weniger das alte Barca und der Ist-Zustand, ja, der ist nun mal einfach miserabel. Du hast es ja eben aufgezählt mit den ganzen Verbindlichkeiten und allem, was da dran hängt. Ja, vielleicht sollte man mit Koeman auch ein bisschen gnädiger sein. Der ist natürlich nicht fehlerfrei, aber unter diesen Bedingungen stand jetzt, aus meiner Sicht zumindest, wirklich die ärmste Sau Kataloniens.
Stand jetzt aktuell.
Die Formel 1 hat kurzfristig eine neue Strecke in ihr Saisonprogramm aufgenommen. In Katar wird der ausgefallene Australian Grand Prix nachgeholt und zudem wurde ein 10-Jahres-Vertrag unterzeichnet mit der Losail-Rennstrecke. Aber ab der neuen Saison gastiert also die Formel 1 dann auch regelmäßig dort.
Und das, obwohl überall auf der Welt die Kritik an Katar ja immer, immer größer wird. Boykottaufrufe zum Beispiel für die WM 2022, die werden ja immer lauter wegen der gravierenden Menschenrechtsverletzungen dort. Aber die Sportfunktionäre machen trotzdem munter weiter Geschäfte mit dem Emirat.
Ja, nächster Fall. Nun also auch die Führung der Formel 1. Die schrecken ja in ihren Expansionsbestrebungen vor keinem potenziellen und vor allem potenten Gastgeber zurück. Nach dem Ausweiten des Rennkalenders auf Saudi-Arabien, also jetzt der nächste, höchst umstrittene Gastgeber.
Und damit zeigt sie, die Formel 1, dass sie endgültig eigentlich jedes Schamgefühl verloren hat, dass sich Länder wie Katar über den Sport und über diese sündhaft teuren Events da einfach ein besseres Image erkaufen wollen, die Menschenrechtsverletzungen vor Ort übertünchen wollen, Stichwort Sportswashing. Das weiß man, aber stört die Formel 1 nicht unbedingt.
Ja, warum auch? Die FIFA und auch das IOC, die machen es ja vor. Hauptsache die Bilanz stimmt. Und das hat in der Formel 1 natürlich auch durchaus Tradition. Ex-Boss Bernie Ecclestone ist ja schon immer ein bekennender Diktaturenliebhaber gewesen.
Ja, das stimmt. Und seine Nachfolger scheinen das jetzt auch zu sein. Bahrain, Russland, China hatten sie ja alle schon ins Programm aufgenommen. Und immer hat es auch Kritik gehagelt. Aber die Bosse hat das so richtig nie gestört. Sie haben das immer lässig ausgesessen, während sie sich dann ja ums Geld gekümmert haben. Wahrscheinlich da im Sessel gesessen haben und das Geld gezählt haben.
Ja, also das ist unfassbar. Blöd an der ganzen Sache ist nur, dass die Formel 1 mit der Entscheidung pro Katar all das, was die Rennserie an gesellschaftlichem Engagement zeigt, gegen Rassismus und auch für Diversität mit dem Hashtag We Race As One, mit dieser Kampagne, also eine reine Marketingaktion entlarvt wurde. Das zeigt sich jetzt letztlich, wie solche Parolen, wie ernst sowas zu nehmen ist. Also man darf es halt einfach gar nicht ernst nehmen. Reines PR-Getue der Formel 1 scheint das egal zu sein. Es zählt in letzter Konsequenz nur der Profit.
Ja, so ist es leider. Und das ist nicht neu, bleibt aber trotzdem bedauerlich natürlich. Und wieder bestätigt sich auch dieser alte Sinnspruch, wo das Geld fließt, da schweigt die Wahrheit.
Top und Flop.
Top des Tages sind die HBL und ihre Vereine, denn die verschaffen Alfred Gislason in eng getakteten Spielplänen aktuell wichtige Extrazeit für seine Nationalspieler. Dadurch kann der Bundestrainer vom 10. bis zum 12. Oktober außer der Reihe ganz kurzfristig einen Lehrgang mit 21 Spielern durchführen. Und der sei ganz wichtig, um kurzfristige Impulse zu geben und zahle auf die langfristigen Ziele des Verbandes ein. Das sagte DHB-Sportvorstand Axel Groß. Gemeint sind natürlich 2024 die Heim-Europameisterschaft und natürlich dann auch im Blick auf die Olympischen Spiele.
Und Flop des Tages sind die Vorkommnisse rund um das Europapokal-Gastspiel von Eintracht Frankfurt in Antwerpen. Vor dem Spiel, da zerlegten 300 Eintracht-Hools die Stammkneipe der Antwerpen-Fans. Und im Spiel, da warfen die Antwerpen-Chaoten dann Feuerwerkskörper auf Kevin Trapp. Der ging zu Boden, spielte aber immerhin dann doch noch weiter. Das Endergebnis des Spiels hat mich zumindest da schon nicht mehr interessiert. Also wirklich absoluter Flop.
Stand jetzt aktuell.
Am Sonntag, da könnte es in der zweiten Bundesliga einen neuen Torrekord geben.
Ja, mit einem Treffer gegen Ingolstadt könnte Schalkes Simon Terodde mit dem legendären Dieter Schatzschneider gleichziehen. Dessen Rekordmarke steht, stand jetzt bei 153 Toren im Unterhaus.
Schatzschneider hatte die zwischen 78 und 87 für Hannover und Fortuna Köln erzielt und war übrigens auch mal für Schalke aktiv. Und er drückt Terodde jetzt sogar die Daumen für den Rekord, das hat er dem SID erzählt.
Am Wochenende bin ich zur Rolle für.
Hat Schatzschneider dann überhaupt keine Probleme damit, dass ihm da seinen großen Rekord abgejagt wird?
Also ich bin da ganz ehrlich. Also jetzt, ich bin gerne die Nummer 1 gewesen. Das gebe ich zu, da stehe ich auch zu. Hat mir Spaß gemacht, über ich weiß nicht wie viele Jahre das schon her, mehr Jahrzehnte, dass ich immer wieder genannt wurde. Das ist ja auch eine Leistung, die man erbracht hat. Und ich bin so ein absoluter Leistungsfan. Und merke aber auch jetzt im weisen Alter, dass da jemand ist, der auch eine außergewöhnliche Leistung vollbracht hat. Das ist der Simon. Und ich finde es schade, dass ich überholt werde, auch ganz klar. Aber dann ist ja immer die Frage, wer überholt dich? Und ich kann mich mit dem Terodde voll identifizieren. Top Junge, verdienter Nachfolger, ziehe ich den Hut vor. Würde mich wirklich freuen, wenn ich ihm das auch mal persönlich nochmal sagen könnte.
Schatzschneider kennt ihn gar nicht persönlich, hat er gesagt, aber das Bild, das die Medien ihm von Terodde vermitteln, das bestärkt ihn dann durchaus in diesem Urteil und sportlich, sagt Schatzschneider, sei Terodde ohnehin über jeden Zweifel erhaben.
Ja, er traut dem Schalker noch mehr Tore zu, geht fest davon aus, dass Terodde am Ende seiner Karriere deutlich mehr als 160 Treffer in der zweiten Liga erzielt hat und hofft inständig darauf, dass der Schalker schon an diesem Wochenende ernst macht.
Und diesen Wunsch kann man dann doch verstehen, denn nach dem Spiel, da reist Terodde ja am nächsten Spieltag mit Schalke zu Hannover. Und 96 ist ja nun mal Schatzschneiders Herzensclub und sehe es deshalb natürlich nicht so gerne, wenn jetzt ausgerechnet in diesem Spiel dann der Rekord fiele.
Das wäre das No-Go, wenn der mich überholt, 96 schlägt, wir verlieren noch und der überholt uns dann. beim Heimspiel gegen 96. Ich hoffe, dass er jetzt gegen Ingolstadt 4 Buden macht. Das ist mir egal. Dann, aber nicht an dem Tag, wenn Schalke auf 96 spielt.
Heute in der Sportgeschichte.
Heute vor 33 Jahren, 1.10.1988, da schaffte Steffi Graf Historisches. Da gewann sie nämlich als erste und bislang einzige Tennisspielerin den Golden Slam.
Und das ist so unfassbar herausragend. 4 Grand Slam Titel und Olympiagold. Und das alles in einem Jahr. Im Finale von Seoul hat Graf das mit gerade mal 19 Jahren geschafft. Sie hat Gabriela Sabatini geschlagen. Und das glatt, 6-3, 6-3.
Viele hatten damals schon geunkt, also so ein Golden Slam, das wird es wohl nie wieder geben. Und stand hier jetzt, hatten sie durchaus recht.
Ja, Novak Djokovic war der Einzige, der diesem Kunststück so halbwegs nahe gekommen ist. Der träumte lange davon, schaffte aber am Ende nicht mal den einfachen Grand Slam.
Nee, der alleine wäre schon eine unfassbare Leistung gewesen, aber das wurde dann ja nichts auf dem Weg ins Olympiafinale. Da hatte ihn ja Alexander Zverev im Halbfinale von Tokio gestoppt und den Sieg in New York bei den US Open verwehrte ihm dann im Finale Daniel Medvedev.
Naja, von daher ist Steffi Graf nach wie vor die Einzige, die diesen Triumph geschafft hat. Und was man 1988 als Jahrhundertleistung beschrieb, muss wohl bald in eine Jahrtausendleistung umbenannt werden.
Stand jetzt aktuell.
In 2 Jahren bricht eine neue Zeitrechnung im Handballsport in Deutschland an.
Ab 2023 wird der deutsche Handballpokalsieger nämlich nicht mehr in Hamburg ermittelt, sondern dann in Köln gekrönt. Seit 94 wurde das gemacht. Das ist Wahnsinn. Aber jetzt wird's geändert. Die HBL verlegt ihr traditionelles Final Four aus der Barclaycard in die Lanxess Arena.
Ja, du hast gerade gesagt, also Hamburg war immerhin seit 1994 alljährlich der Gastgeber dieser Pokalendrunde. Nun geht's dann nach Köln und Köln wird dann immer mehr zur deutschen Handballhauptstadt, denn auch das Finalturnier der Champions League findet ja seit 2010 immer dort statt.
Der Vertrag für das Final Four im DHB-Pokal gilt dann zunächst mal für 5 Jahre bis 2027. Und warum das Final Four verlegt wird, wie es zu dieser Entscheidung kam, das erklärt uns mal HBL-Geschäftsführer Frank Bohmann.
Ja, die Entscheidung haben wir uns schwer gemacht, weil Hamburg ein absolutes Erfolgsmodell war. Wir haben aber in die Zukunft geguckt und wollen das Event natürlich auch weiterentwickeln. Da haben wir viele Vorteile in der Arena gesehen, eine große Unterstützung des Landes und der Stadt. Das haben wir angenommen und haben diesen Schritt gewagt. Denn das ist auch kein Selbstläufer. Die Arena muss auch erstmal voll gemacht werden und die Veranstaltung muss auch weiterentwickelt werden. Aber das gehen wir zuversichtlich an. Es wird eine unternehmerische Herausforderung werden.
Warum bietet sich denn gerade der Standort Köln an?
Ja, wenn wir das weiterentwickeln wollen und noch mehr Begeisterung, und zwar nicht nur vor Ort, sondern auch als Medienprodukt erzeugen wollen, dann brauchen wir genau diese Unterstützung. Das hat Köln in der Vergangenheit gezeigt, dass sie bei Sportveranstaltungen all ihre Kraft mit dazu tun, dass das eine Weltklasse-Veranstaltung wird. Und das war ein ganz entscheidender Faktor bei der Entscheidung, hier nach Köln zu gehen.
Wird sich denn auch was verändern? Wird es Neuerungen geben? Beziehungsweise was erwartet denn die HBL von den Spielen in Köln?
Ja, die DNA des Rewe Final Fours werden wir natürlich nicht verändern. Es bleibt dabei, dass wir 4 große Fangruppen haben, die wir auch hier in der Halle entsprechend platzieren werden. Das macht die Einzigartigkeit dieser Veranstaltung aus. Jetzt haben wir hier noch mehr Zuschauer, rund 5000 Zuschauer mehr. Köln ist bekannt dafür, dass man feiern kann und wir werden es entsprechend inszenieren, auch mit einem Rahmenprogramm, das sich gewaschen hat, sodass man sich hier auf ein echtes Erlebnis an einem ganzen Wochenende freuen kann.
HBL-Geschäftsführer Frank Bohmann zur Verlegung des Final Four von Hamburg nach Köln ab 2023.
Das bringt das Sportwochenende. Stand jetzt.
Heute nominiert Hansi Flick seinen Kader für die WM-Qualifikationsspiele gegen Rumänien und Nordmazedonien. Mats Hummels allerdings wird nicht dabei sein.
Nee, der muss nochmal wieder warten. Aber Hansi hat gesagt, das ist nicht eine Entscheidung, die für immer gilt. Das kann noch sich wieder umändern. Mal gucken. Standardprogramm natürlich bei Bundestrainern dann auch mal Leute zu Hause lassen. Und Standardprogramm gibt es am Wochenende auch mit der Bundesliga und natürlich auch den internationalen Top-Ligen. Schicksalsspiel für Barca und Koeman haben wir eben schon drüber gesprochen. Aber Koeman, der darf übrigens bei diesem Spiel nicht mal auf der Bank sitzen gegen Atletico. Der ist nämlich gesperrt, hat eine Rotsperre gesehen, muss das Ganze auch noch von der Tribüne verfolgen. Das ist besonders bitter.
Ja, macht den Eindruck, als ob das möglicherweise zukünftig sowieso dann eher so sein Platz wäre. Jedenfalls nicht mehr auf der Trainerbank.
Ob er dann aber noch ins Stadion darf, das ist ja auch die Frage, wenn er dann gefeuert wird.
Ja, das ist richtig. Wahrscheinlich wird er geteert und gefedert und muss dann Katalonien verlassen. Naja, also. In den USA wird Motorrad gefahren, der große Preis von Austin. Und Seriensieger Marc Marquez ist dort wieder mit von der Partie. Der hat abgesehen von einer Ausnahme den Grand Prix immer gewonnen, seit er in der Königsklasse mitfährt. Aber ob er das auch diesmal schafft?
Er fühlt sich dort eigentlich recht wohl, klar, wenn man so oft da gewinnt. Seine Honda funktioniert da eigentlich auch gut auf dem Kurs, aber die schnellen und heftigen Richtungswechsel auf der Strecke, das könnte ihm mit seiner lidierten Schulter dann vielleicht doch das ein oder andere Problem bereiten. Das glaubt zumindest MotoGP-Testfahrer Stefan Bradl, das hat er dem SID erzählt. Er sieht deshalb nicht unbedingt Marquez vorne, sondern vielleicht immer eher den zuletzt zweimal siegreichen Bagnaia oder vielleicht auch WM-Spitzenreiter Quartararo oder Joan Mir, auch der einer der Favoriten, zumindest für Bradl stand jetzt.
Also Mir san Mir. Mal gucken, was dabei rauskommt. Das sind also zwei Highlights des Wochenendes, aber es gibt natürlich auch noch ein volles Programm in Sachen Eishockey, Handball wird gespielt und auch Basketball.
Und über all das halten euch natürlich die Kollegen vom Sportradio Deutschland ganz aktuell auf dem Laufenden. Alle 15 Minuten gibt's da frische News. Unbedingt reinhören. Und dann hört ihr auch ganz viele Experten aus dem meinsportpodcast.de Universum. Im Webstream könnt ihr das Ganze verfolgen auf sportradio-deutschland.de oder über DAB+.
Und deshalb wünschen wir euch jetzt ein ganz wundervolles Wochenende. Wir freuen uns, wenn ihr am Montag wieder mit uns aufsteht oder zur Arbeit fahrt oder was auch immer ihr dann tut. Ab 7.07 Uhr sind wir jedenfalls Montag früh wieder für euch da im Podcatcher eurer Wahl oder auf meinsportpodcast.de.
Schönes Wochenende und bis dahin genießt meinsportpodcast.de. Hört euch ein bisschen Sport für die Ohren an und zwar rund um die Uhr. Möglichkeiten gibt es ja bei uns auf der Webseite genug. Klickt euch mal durch. Bis Montag. Gruß und Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus.
Ja, ist doch alles gut. Beruhig dich. Geht ja bald weiter. Die neue Staffel Iswas Dog ist doch bereits in der Mache. Kleinen Augenblick Geduld noch und dann gibt's hier wieder Geschichten über gute und schlechte Hundstage und natürlich Tipps von unserer Expertin Melanie Lippisch für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog mit Malte Asmus. Jetzt bewerten, abonnieren und weiterempfehlen.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf meinsportpodcast.de.